Hallo Martin, es ist Dienstag, der 27.06. Wir haben frühen Nachmittag und ich sag mal Hallo aus Berlin.
Hallo Julia, so früher Nachmittag, normalerweise nehmen wir morgens auf, hat heute nicht ganz funktioniert, technische
nicht
Probleme
ganz, nee.
Und kann halt auch mal sein, technische Probleme oder manchmal ist auch einer von beiden und einer, sage ich ganz besonders, wahrscheinlich verantwortlich dafür, geht auf meine Kappe,
du.
Aber ihr hört es ja noch rechtzeitig, ne? Ist noch nicht Mittwoch, ist noch Dienstag.
Ach, ich halte ja immer nichts von, also es hat einfach nicht funktioniert und woran und wie es lag, das brauchen wir jetzt hier, glaube ich, nicht aufdröseln. Es gab große Themen, wenn wir jetzt mal so auf die letzten 2 Wochen zurückblicken, nicht nur bei uns viel zu tun, können wir vielleicht auch gleich noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie wir da auch so mit umgehen, mit so Stressphasen, aber es ist natürlich wahnsinnig viel an großen Themen passiert. Ich sag nur, letztes Wochenende sowohl das Thema AfD, die AfD hat ihren ersten Landrat in Deutschland, der Landkreis Sonneberg in Thüringen.
Also direkt die Grenze quasi zu Bayern, ne? Also
genau.
Wirklich Thüringen, Bayern direkt.
Genau.
Und eine sehr wirtschaftsstarke Region auch, ne? Muss man auch sagen.
Ja, wobei allerdings wohl der Landkreis Sonneberg einer der kleinsten in Deutschland ist und auch einer der ärmsten, wobei es der Gegend wohl da wohl auch relativ viel sich verbessert hat in den letzten Jahren, aber das vielleicht auch noch mal so ein bisschen zur Kontextualisierung. Lustiger, also interessanterweise war ich gestern in Erfurt, gestern Abend zu einem Bürgerdialog und das war eine ganz tolle Erfahrung. Also unheimlich viel los, unheimlich viel engagierte Leute, wirklich total viele, viele Themen, ganz viel Interesse an Politikgestaltung, auch an Interesse mit dem Arbeitsminister ins Gespräch zu kommen. Also das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Aber wir wissen ja auch, so Städte ticken immer noch so ein bisschen anders als eben Landkreise oder das platte Land in Anführungsstrichen, das ja in Thüringen jetzt nicht so platt ist, aber wunderschön hügelig ist. Aber also das zu dem Thema.
Dann ja, ganz kurz spiegelt auch so meine Erfahrung wieder. Also ich hatte mehrere Veranstaltungen schon jetzt in Erfurt und wie du sagst, also total interessiert, sehr politikinteressiert auch und auch querbeet durch. Ne? Also es spiegelt nicht dieses Bild wieder, finde ich, was man jetzt gerade auch sehr in den Medien gezeigt kriegt, dass das
nicht
so ein AfD-Land ist oder sowas, finde ich überhaupt nicht, sondern wirklich, da ist ein großer Mix da, das sind irgendwie alle Interessen vertreten, irgendwie sowas. Und es ist nicht so, also mein persönliches Gefühl war nicht so, dass es genauso ist, wie es jetzt gerade irgendwie, dass es AfD-Land ist, wo man wirklich so an einer absoluten Mehrheit vorbeischrappt, so was man immer so vom Gefühl gerade transportiert bekommt. Und spannend natürlich auch nochmal, ich meine, wir werden das jetzt nicht großartig austreten, das Thema mit dem Landrat dort. Nur der Wahlkampf wurde mit bundespolitischen Themen gemacht.
Ja.
Also geht komplett vorbei an den Aufgaben von einem Landrat, was natürlich auch wieder, finde ich, sehr, sehr kritisch ist. Ne? Also das kann gar nicht umgesetzt werden, alles, also überhaupt irgendwas umgesetzt werden, weil es ist einfach der Leiter von der Verwaltung. So platt kann man es vielleicht einfach mal ausdrücken, ohne wirkliche Gestaltungsmöglichkeiten, wie im Wahlkampf da versprochen wurde. Aber naja, es ist auf jeden Fall ein Zeichen, was dort gesetzt wurde. Und was auch viel nochmal, hatten wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen, über die verschiedenen Rollen von Parteien, wie sich demokratische Parteien zusammentun und wie sich so auch vielleicht Interessenfelder von Parteien, die sehr, sehr weit auseinander liegen, auf einmal zusammenfügen, was natürlich für Wählerinnen und Wähler dann auch schwierig ist, wenn man dann sagt, naja, okay, die vertreten ja ganz andere Sachen, aber auf einmal sind sie dann zusammen und wie soll ich da mir jetzt noch irgendwie, wo ist da der Unterschied zwischen den Parteien? Ne? Also es ist ein schwieriges Feld, aber wollen wir gar nicht so breit treten.
Nee,
hat
aber
mich
es
auf jeden
ist
Fall
natürlich,
auch beschäftigt am Wochenende.
Ja, also wir wollen es nicht breit treten, weil vor allen Dingen sind, glaube ich, einfach Themen passiert, wo es irgendwie wahnsinnig viel fachliche und auch journalistische Expertise gibt. Da brauchen wir jetzt, ich sage jetzt mal so ein bisschen, auch nicht noch unseren Senf dazu geben. Wir zeichnen uns ja auch ein bisschen dadurch aus, dass wir vielleicht auch mal so die Schlagzeilen, die jetzt nicht vielleicht ganz oben stehen, auch diskutieren. Natürlich beschäftigt es uns und mich beschäftigt an der Frage auch vor allen Dingen irgendwie, wie geht sowohl Politik mit den großen Themen um, die wir gerade einfach auch erleben, und wie gehen aber auch wir Wählerinnen und Wähler mit diesen Themen um. Und ich frage mich, und das mag jetzt vielleicht auch komisch klingen, für manche Themen können wir ja auch nicht die Politik in Anführungsstrichen verantwortlich machen, weil die Politik kann auch nichts dafür, dass sich bestimmte Aspekte sowohl im internationalen Feld als auch im Bereich der Natur verändern. So, und ich glaube, Veränderungen tun auch manchmal weh. Und ich glaube, die Partei zu wählen, die vermeintlich am meisten verspricht, dass es nicht weh tut, obwohl es weh tun muss. Verstehst du?
Ja, total. Also.
So, das ist einfach so krass und das ist einfach auch, da gibt es jetzt so eine Partei, die irgendwie so tut, als hätte sie mit allem nichts zu tun und permanent verspricht, dass es irgendwie anders wird, was völlig unrealistisch ist und dafür für diesen nicht vorhandenen Realismus aber gewählt wird. Also das ist und das ist dann auch noch eine erklärtermaßen rechtsradikale Partei. Also das ist schon scheiße.
Ja, vom Verfassungsschutz beobachtet.
Ja.
Also das finde ich immer,
in Thüringen, ne? Ja.
Genau, und das finde ich immer wieder krass. Also wenn man das hört, da sollten doch eigentlich die Alarmglocken total angehen. Mhm. Aber naja, ich glaube, wurde sehr viel drüber gesprochen. Und genau.
Deutlich sicherlich auch versierterer Seite. Das andere große Thema ist natürlich Russland.
Wagner, Söldner, Samstag.
Was da am Wochenende passiert ist.
Was ein Tag. Also ich weiß noch, wir waren gerade unterwegs und dann zwischendrin mal kurz aufs Handy geguckt und habe gedacht, was passiert denn da gerade? Also wie Marsch auf Moskau und alle möglichen. Und da habe ich gedacht, was passiert denn jetzt bitte? Mhm. Ne? Also komplettes Machtgefüge auf einmal umgedreht und unglaublich, was da los war. Und dann die plötzliche Abkehr wieder. Ne? Also unglaublich spannend, auch jetzt, was das mit der Situation um Putin macht, also die Stellung von Putin. Ich bin da sehr gespalten, was das alles angeht. Kann mir da noch gar nicht so eine richtige Meinung dazu bilden. Hab da auch zu wenige Informationen dazu, was das jetzt, ob jetzt Putin jetzt mit noch einer besonderen Härte nochmal reagiert, um nochmal seine Macht zu manifestieren, oder ob das jetzt die Türen öffnet für andere, die jetzt nach seiner Macht streben. Ich weiß gar nicht mehr, von wem es war. Ich habe einen Kommentar gelesen dazu, was ich auch ganz spannend fand. Wir wissen nicht, was nach Putin kommt. Ne? Also irgendwann wird es ein Nach-Putin geben. Mhm. Ob das jetzt ist oder ob das in 5 Jahren oder ob das in 10 Jahren ist, irgendwann kommt die Natur und holt ihn sich. Ne? Also das muss man einfach sagen. Wir wissen nicht, was danach kommt. Und wir denken immer, es geht nicht schlimmer. Es geht schlimmer. Und deswegen, ich meine, der Westen hatte zum Beispiel Glück, als Jelzin oder sowas dran war. Ne? Das war ja was ganz anderes. Ne? Ob jetzt so jemand wie Jelzin auf Putin folgt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja? Das heißt, so krass wie das jetzt klingt, wir wissen so ein bisschen an Putin, wir wissen, wer er ist und wir wissen einigermaßen, wie er tickt. Wir hätten es zwar vor dem Ukraine-Angriffskrieg auch nicht gedacht, aber eigentlich waren Tendenzen dahin schon zu erkennen seit Annexion von der Krim und alle möglichen. Eigentlich hätten wir es besser wissen müssen, so ein bisschen. Das heißt, wir können den jetzt so ein bisschen einordnen. Und es gibt so viele in Russland, die nach der Macht streben, die vielleicht noch radikaler sind, die wir gar nicht so einordnen können. Deswegen, ich finde es so ein bisschen, ich wünsche es mir anders, aber so ein Irrglauben, dass es nach Putin unbedingt besser wird. Also da habe ich jetzt am Wochenende viel drüber nachgedacht. Also spannend einfach gerade, muss ich sagen. Also
du hast es ja aufgedröselt. Ich kann dem, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel hinzufügen. Nur irgendwie vielleicht auch so dieses, dass ich es immer noch schwer finde zu verstehen, um was es da tatsächlich ging oder geht. Also ob es eher sozusagen auf der persönlichen Ebene um etwas ging oder ob es um mehr ging. Weil ich tue mich sehr schwer damit, das einzuschätzen, ob es tatsächlich einfach nur in Anführungsstrichen um Prigozhin selber ging oder ob es tatsächlich um den Versuch eines Putsches ging oder ob er damit sozusagen sein freies Geleit quasi eher erpresst hat. Man weiß ja auch, glaube ich, also aktuell gerade nicht, wo er sich aufhält. was da jetzt die Folge sein wird. Wird es die Wagner-Truppen noch geben? Ich meine, die kämpfen ja auch in anderen Ländern, also waren ja auch in Mali sehr, sehr stark. Also auch ein Grund ja, weshalb Deutschland da irgendwie ja vorsichtig geworden ist, weil eben da ja auch die Wagner-Truppen sehr aktiv waren, sind. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt aktuell gar nicht, aber das ist ja so die Frage. Ne? Und was heißt es jetzt auf russischer Seite, wenn die Wagner-Truppen als Unterstützung wegfallen? Ist das dann eine große Schwächung? Ist es keine große Schwächung? Da bin ich im Moment überhaupt nicht informiert und ich muss auch gestehen, dass ich das noch alles sehr undurchsichtig finde. Und jetzt eigentlich wollten wir darüber gar nicht reden. Und
ja,
doch,
ja,
aber es ist natürlich, glaube ich, auch was, was einen wahnsinnig beschäftigt, ne?
Ja, und vor allem also diese Frage immer, dieses nur ganz kurz noch irgendwie gut und böse, ne? Wir versuchen ja alles immer diese Kategorien einzuordnen, ja, ne? Und jetzt auf einmal.
Wird schwierig.
Es ist total komplex es war vorher schon komplex, aber jetzt wird es nochmal verrückter irgendwie, weil jetzt ja in vielen Köpfen auf einmal, die Wagner-Truppen irgendwie sowas, die marschieren jetzt gegen Russland, also switchen die auf einmal von ganz, ganz böse auf irgendwie in Richtung gut, obwohl das also weit weg davon ist, ne? Also das ist, finde ich total, total krass, was für ich, also da durchzublicken, ja, ich glaube, das wird noch, da wird noch einiges passieren. Auch die Folgen für die Ukraine sind, finde ich, nicht abzusehen. Aber auch das, was ich, ja.
Nee, ich wollte mal, und da sieht man halt auch den Unterschied von Demokratien zu Autokratien, / Diktatoren. Also, dass man so schwer unterscheiden kann, geht es da jetzt sozusagen um ein politisches System, was verteidigt wird, oder geht es um eine einzelne Person, die sein Ego verteidigt, und geht es um solche Dinge? Und da, wo sich das dann anfängt zu vermischen, da wird es natürlich einfach wahnsinnig schwierig und schlimm, vor allen Dingen die Menschen, die vielen, die das ausbaden müssen. Ne? Hm. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen wenig strategisch und naiv, aber ich glaube, das ist, ja, finde ich sehr schwierig.
Ja, und ich meine, ich fand die Bilder nur einfach krass, wenn man dann diese Wagner-Truppen sieht, ne, und die Leute, die es eigentlich, die Fotos damit machen, also mit den Panzern machen und alle möglichen, oder die in Moskau, die es eigentlich, wie gesagt, naja, dann kommen die halt. Und also dieses, ich weiß nicht, ist es eine Abgestumpftheit, ist es eine, keine Ahnung, dass man die Realität nicht anerkennt, oder haben die eine eigene Realität oder was auch immer. Und dann noch ein Gedanke dazu. Ich habe mir dann gedacht, naja, also es ist ja nicht so, dass wenn Putin gestürzt wird, dann ist es ja nicht so, dass der abgesetzt wird oder sowas. Ne? Das heißt, der ist dann weg. Also der wird dann, also ich denke,
in welcher Form auch immer weg.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann sagt, dass sie sagen, ja, okay, dann geht er ins Exil oder sowas. Ne? Oder nee, ich glaube, wenn in Russland jemand in Anführungszeichen abgesetzt wird, dann ist es mit seinem Vermögen weg und dann sieht man den Kollegen auch nie wieder. Ne? Also, naja, viele Gedanken dazu am Wochenende gehabt und ja. Aber dafür, ja, dass wir gar nicht so lange drüber sprechen wollten.
Nee, aber ich finde das auch nochmal interessant, wie unterschiedlich auch dann so Generationen damit umgehen. Ne? Also ich habe so die Reaktion zum Beispiel unserer Eltern oder so, also ich habe da jetzt so gespürt, so, dass da auch nochmal so das ganz anders verarbeitet wird, ne? So, dass so diese großen weltpolitischen Konflikte, ne, wenn sobald so eine Großmacht ins Spiel kommt, dass das schon nochmal eine andere individuelle Resonanz hat, ne? Also je nachdem auch, in welcher, was für eine Generation du bist und ob du sozusagen auch noch, und wenn es nur Ausläufer sind, sozusagen vom Zweiten Weltkrieg oder die Folgen des Zweiten Weltkriegs auch persönlich noch erlebt hast, ne? So, das habe ich auch jetzt noch mal so in den Tagen in der Diskussion oder seit das auch seit Russland seinen Angriffskrieg fährt, da spüre ich das auch noch mal, dass es da noch mal sehr große Unterschiede gibt, ne? Wie solche Konflikte verarbeitet werden.
Total, total. Das ist einfach die Prägung, die Sozialisation. Das ist noch vielleicht eine ganz kurze persönliche Geschichte noch. Wir waren die Tage noch im Schwimmbad und haben da eine andere Familie mit kleinen Kindern kennengelernt. Und er sagt, er ist halb Russe, war er. Und das ist jetzt, dass seine Mutter war Russin und hat gesagt, sie spricht mit ihren Enkeln jetzt nicht mehr Russisch, weil das ab jetzt eine tote Sprache ist, die man nicht mehr lernen sollte. und sowas. Also jetzt fand ich auch total krass, ne? Also sich dann, also als Folge dieses Angriffskriegs und sowas. Und ich muss sagen, ich fand das ziemlich krass. Also ich finde es ja, also ich finde es toll, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen. Und mal ganz abgesehen, da ist es ganz egal, welche Sprache da noch dazukommt. Ich finde, jede Sprache ist ein Zugewinn. Und ich finde auch die russische Sprache. Russland hat ganz tolle Kultur und ganz tolle Menschen und alle möglichen. Und in Anführungszeichen, das klingt das total hart, aber wegen dieses Krieges jetzt die komplette russische Kultur irgendwie zu verteufeln.
Sagen wir mal, nur wegen Putin.
Nur wegen Putin, ja. Das zu verteufeln und sowas, finde ich auch total falsch. Ja? Mhm. Also das ist, Russland ist einfach nicht nur Putin, sondern das sind ganz viele, ganz, ganz tolle Menschen, tolle Kultur, spannende Geschichte, also alles Mögliche und vor allem auch eine total spannende Sprache. Deswegen finde ich sehr, sehr schwer und hat mich dann nochmal so, naja, irgendwie bewegt, ne? Wenn man dann sieht, okay, welche Folgen das dann auch nochmal hat und wie das dann weitergereicht wird. Also die Konsequenzen, für die eigene Familie dann.
Ja. Okay. Gut. Also, ich würde gerne nochmal beim letzten Mal anknüpfen. Mhm. Oder wenn das jetzt passt gerade oder du
passt. Ich hätte sonst noch das eine Thema ganz kurz so schlagzeilenmäßig, was mich heute Mittag jetzt noch in den, ich glaube im Mittagsmagazin was oder Drehscheibe, irgendwie sowas, weißt ARD, ZDF, mittags, wo man eigentlich den Fernseher nicht anmachen
das
sollte.
Buffet, ja.
Nee, Buffet war es nicht. Clan-Kriminalität in Baden-Württemberg. Mhm. War nochmal dort ein Thema und ich bin ja in Stuttgart und ich muss sagen, mich betrifft das jetzt persönlich nicht so, ich kriege das nicht so mit, weil ich jetzt nicht Teil des Nachtlebens bin und eigentlich auch nicht so in den, also die haben dann gesagt, das ist so ein bisschen klischee-mäßig, ne, oft irgendwie in Shisha-Bars und sowas und da findet dann immer sowas statt oder da wird es dann halt auch immer wirklich ein bisschen sichtbar, aber das halt Bloching, also in der Nähe von Esslingen bei Stuttgart, also wirklich eine halbe Stunde weg von Stuttgart, anscheinend auch so ein Hotspot ist, wo viele Leute jetzt auch wegziehen, wo öfter Schießereien sind und alle möglichen, auch hier in Stuttgart immer wieder Schießereien, bekomme ich jetzt so überhaupt nicht mit, aber ich fand es total krass, diesen Beitrag, das zu sehen, dass das mehr ein Thema ist, als ich bis jetzt an mich rangelassen habe. Mhm. Fand ich krass, wie da anscheinend diese Entwicklung ist. Von der Politik wurde es dann so ein bisschen, ich sage es mal, eingeordnet und mit Einordnen meine ich auch so ein bisschen runtergespielt, das Thema. Aber wird immer größer und ist nicht nur in Berlin, Köln, Hamburg und vielleicht noch München zu Hause, sondern auch in Stuttgart und wahrscheinlich in den meisten Großstädten. Ich glaube, Ruhrgebiet ist auch nochmal so ein Zentrum, wo es wirklich auch, wo das wirklich am Wachsen ist und wo es diese, also die haben jetzt auch gesagt, diese No-Go-Area einfach gibt, ne, wo auch ganz klar ist, das ist ein Drogenumschlagplatz, irgendwie sowas. Da wird aber nichts gemacht. Weil das sowieso nur so wieder diese kleinen Fische wären, die da, man würde da nie die Drahtzieher oder die Hintermänner irgendwie kriegen. Fand ich nur ein krasses Thema. Hat mich.
Also ich habe das in der letzten Zeit auch öfter über Stuttgart und Umgebung war einiges öfter mal zu lesen, also von Schießereien und solchen Ereignissen. Deswegen finde ich das auch ganz interessant, was du sagst. Krass, wenn man irgendwie an einem Ort wohnt, von dem man dann wegziehen will, weil da einfach viele Schießereien sind. Das finde ich schon irgendwie, das sind ja krasse Entscheidungen aufgrund von wirklich absurden Ereignissen, die man dann, die auf der individuellen Ebene da auch irgendwie getroffen werden müssen. Und was ich aber ganz, by the way, interessant finde, zu dem Thema Drogen würde ich ganz gerne gleich noch kommen. Sei gespannt. Was ich auf der anderen Seite gelesen habe, es gab neulich, glaube ich, irgendwie so eine Liste von den lebenswertesten Städten in Deutschland, auf der Welt. Und da ist wohl Frankfurt jetzt irgendwie nicht mehr unter den, also Frankfurt war international immer unter einer der, also ich glaube, am höchsten im Ranking von Deutschland. Und jetzt ist aber Stuttgart gestiegen. Also Stuttgart liegt jetzt von den deutschen Städten, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ich muss das nochmal verifizieren, am höchsten sozusagen. Und das finde ich jetzt interessant mit der Kombi, die du jetzt gerade auch erzählst. Ne?
Total spannend. Ich glaube, das ist in Stuttgart noch nicht angekommen.
Ja, vielleicht schaffe ich es parallel nochmal gleich zu gucken.
Also ganz ehrlich, also Frankfurt, Was ist denn, also wie ist denn dieses Ranking? Also wenn wir jetzt, also wenn ich jetzt mal, also allein in Deutschland mal schauen würde, auch wenn ich in Stuttgart lebe und es ist, ich muss wirklich sagen, mir gefällt es ja immer besser. Ich mag diese Stadt wirklich sehr, sehr gerne. Aber selbst ich würde Stuttgart nicht an eins setzen in Deutschland. Also da würde ich jetzt trotzdem mal Hamburg sehr weit vorne sehen.
Ich eigentlich auch.
Aber jetzt Frankfurt, spannend. Wobei Frankfurt, das Image von Frankfurt ist schlechter als die Stadt an sich ist. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe da mal gelesen, dass Vancouver steht da sehr weit vorne und Wien war auch
Ja,
in den
Wien
Rankings
ist
immer
immer,
wieder.
also ich habe es gerade gefunden. Ich versuche nur irgendwie hier, warte mal. Die lebenswertesten Städte der Welt. Warum ist jetzt hier irgendwie.
Wir können einfach
Ich
sagen,
weiß nicht,
dass Stuttgart da
ob das
ganz weit vorne
von
ist.
diesem. Nee, das war vom letzten Jahr. Das war vom letzten Jahr. Da war die lebenswerteste Stadt der Welt Wien tatsächlich. Zweite Kopenhagen. Frankfurt auf Platz 7. Das ist die einzige deutsche Stadt unter den ersten 10.
Und jetzt hat Stuttgart aufgeholt, oder was?
Und Stuttgart war vorher auf Platz 38 und ist jetzt, glaube ich, irgendwie unter die 20er gerutscht. Berlin ist auf Platz 13. Also irgendwas muss Frankfurt haben, was alle anderen deutschen Städte nicht haben. Ich muss, das kann ich vielleicht zum nächsten Mal nachreichen, was denn jetzt die Kriterien für eine lebenswerte Stadt sind. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es die Zahl der Wolkenkratzer. Dann
Das
könnte
kann
es,
natürlich
das könnte es
sein.
natürlich erklären.
Aber ich sehe das jetzt einfach mal als persönlichen Erfolg an den ich jetzt uns Stuttgarterinnen und Stuttgarter einfach mal gut schreibe, dass wir jetzt in die Top 20 gerutscht sind, weltweit.
Ich glaube,
Also
also das weiß ich auf jeden Fall, es hat Stuttgart den größten Schritt nach oben gemacht.
Wahnsinn.
Ja, ich
Das
sehe dich
ist.
auch ein kleines bisschen berührt.
Ich bin berührt und ich weine
Ja.
innerlich vor Freude.
Vor Freude, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Aber ich wollte dieses Thema Drogen nochmal
Wollte ich
aufgreifen,
sagen, hätte
weil
ich jetzt
ein,
angesprochen, ja,
ja,
Drogen.
ich weiß, das interessiert dich. Nee, also tatsächlich, was mich auch beschäftigt hat in den jetzt zurückliegenden 2 Wochen, es gab einige Schlagzeilen zum Thema Drogen. Ich bin darauf gestoßen, natürlich über eine Schlagzeile, über die man dann besonders stolpert, dass eigentlich, also die Taliban in Afghanistan wohl jetzt im Zuge ihrer Schreckensherrschaft dafür sorgen wollen, dass nicht mehr so viel Schlafmohn, der ja zur Herstellung von Opium, von Heroin verwendet wird, dass der nicht mehr angebaut werden soll. Sie haben schon Felder zerstört. Sie wollen das sozusagen weitestgehend unterbieten und auch den Handel damit. Nun dauert es wohl immer von der Ernte bis zum Produkt, in Anführungsstrichen, dauert es wohl immer so ein Jahr. Das heißt, es könnte wohl jetzt sein, dass im Jahr 2024 es deutlich weniger Heroin auf dem europäischen Markt geben oder überhaupt auf dem Markt geben wird. Ja, vor allen Dingen auf dem europäischen Markt, weil in Amerika sind es dann ja wieder eher die südamerikanischen Länder, aus denen dass dieses Zeug kommt. Und die Experten sagen, dass das eigentlich gar nicht so gut ist, worüber ich natürlich erstmal gestolpert bin, was aber dann eben damit zu tun hat, dass dann natürlich nicht weniger Drogen konsumiert werden, sondern dann eher synthetische Drogen konsumiert werden. Und da gibt es halt zum Beispiel eben Drogen wie die, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, dieses Fentanyl oder so.
Fentanyl heißt es, ja.
Fentanyl, das hat 20 Mal so starke Wirkung wie Heroin. Und naja, das an den synthetischen Drogen, du kannst sie halt überall herstellen. Die Kosten sind sozusagen, der Arbeitsaufwand ist nicht so hoch. Zum Beispiel in der Ukraine gab es wohl sehr, sehr viele Labore für synthetische Drogen. Das merkt man wohl auch auf dem Drogenmarkt. Und das fand ich einfach ein interessantes Thema, verbunden auch mit dem Bericht der Vereinten Nationen, dass eben deutlich mehr Menschen illegale Drogen konsumieren. Und dieses Drogenproblem, da frage ich mich wirklich, ganze Staaten, deren Wirtschaftskraft auf sozusagen auch Drogenhandel ja basiert. Das kann man ja schon so sagen. Also ich denke, einige südamerikanische Staaten, Afghanistan, auch Pakistan, kann man das durchaus auch sagen, dass das natürlich auch mit Wirtschaftskraft zu tun hat, die sich dann dadurch äußert. Und also es ist was mich total beschäftigt. Ich kann auch gar nicht sagen, also mich erschüttert das auf eine Weise. Also weil man ja auch bei uns schon Tendenzen sieht, wie sich das auf der Straße auswirkt. In Amerika ist das ja also wirklich wirklich zum Teil unfassbar, dass ganze Straßenzüge sozusagen Menschen durch Drogen so dermaßen aus dem Leben gerissen sind, dass sie auf der Straße leben, das tagtäglich zum Bild gehört und offensichtlich es nichts gibt, was man dem wirklich mal signifikant entgegensetzen kann. Also das beschäftigt mich sehr, das merke ich. Weil ich weiß nicht, ich bin, jetzt höre ich auch gleich auf zu reden, aber wie das bei dir ist, also wir haben in der Schule zum Beispiel Christiane F. gelesen, damals, und da war das Thema so Heroin und an den Bahnhöfen und da war ja auch Bahnhof Zoo war ja dann so, ne, der Punkt, das habe ich jetzt nicht kennengelernt in meiner Jugend, aber auch am Hamburger Bahnhof oder was, also man sieht das ja so, ne, und dieses sich auf von der Straße Heroin zu spritzen und was weiß ich, also das ist ja, das ist für mich so ein Schreckensbild und deswegen, dass sich da nicht mal signifikant was tut, das erschüttert mich doch sehr.
Ja, also ich muss sagen, ich habe die Zahlen auch gesehen, auch diesen rapiden Anstieg. Ich glaube, da war irgendwas in den letzten 10 Jahren um irgendwie 20% oder sowas ist da der Konsum nach oben gegangen. Irgendwie so eine Zahl habe ich noch im...
Bin eines Jahrzehnts um ein Viertel gestiegen.
Genau sowas, also ja. 25% hochgegangen und natürlich Afghanistan als irgendwie Opium und dann Heroin Hersteller oder Land, wo es herkommt. Ich habe da auch immer spannende Sachen gesehen, dass es den Bauern dort, dass die das natürlich anbauen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und dass man denen auch angeboten hat und gezeigt hat, hey, wir zeigen euch, wie man Getreide und alles Mögliche anbaut und kaufen euch das zum gleichen Preis oder sogar noch besser ab, was natürlich jetzt auch wieder alles, kann man alles jetzt wieder in die Tonne kloppen, ne, mit der Herrschaft der Taliban und sowas. Also auch krass, was da wieder passiert. Und ich finde immer diesen, das ist jetzt irgendwie so eine persönliche Meinung, ne? Also dieser, der Drogenkonsum, ich kann verstehen, warum der Drogenkonsum steigt. Also ich persönlich kann das verstehen. Ich kann auch verstehen, warum Leute mehr Alkohol trinken, was es auch nach oben geht. Ich glaube einfach, das hat was mit diesen Krisen zu tun, die wir momentan alle erleben. Natürlich auch wieder, ich sage jetzt mal, diese globalen Krisen, aber auch persönliche Krisen, persönliche Schicksale, die da dranhängen. Und jetzt vielleicht bei den ganz harten Drogen ist das nochmal so, nochmal was anderes, will ich mich jetzt gar nicht irgendwie vertiefen. Aber diese Einstiegsdrogen und diese, ich sage jetzt mal, leichteren Drogen, vielleicht mit dem Weg hin zu schwereren, einfach diese Flucht aus dem Alltag, die Flucht aus der Realität und weg von diesen Sorgen, die viele vielleicht auch haben und die Ängste, die viele haben und dieses sich in Sicherheit fühlen und dieses gute Gefühl zu haben, wenn dann konsumiert wurde, kann ich in einer gewissen Weise irgendwie verstehen, ohne es gut zu finden. So, weißt du, was ich meine? Also dieses, ich tue mir da total schwer. Ich hab überhaupt nichts damit zu tun und das ist eine komplett andere Welt irgendwie für mich. Ich finde es einfach nur unglaublich schwierig. Und na klar, ich meine, wenn man dann sieht, irgendwie, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich habe auch, das hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt, ich war auf Dreh in San Francisco. Und einfach, wenn du offen mit Drogenkonsum konfrontiert wirst, wenn du Leute siehst, die ihren Kopf blutig schlagen an der Hauswand und du kommst gerade aus diesem Hotel raus, irgendwie eigentlich ein gutes Hotel mitten in der Stadt und an der Fassade hauen sich gerade Leute den Kopf blutig oder sowas, weil die gerade voll auf irgendeinem Trip sind. Oder du siehst Leute, die in ganz komischen Verrenkungen auf dem Boden liegen, weil die einfach in sich zusammengesackt sind und voll drauf sind. Ich sehe das und ich finde es in dem Moment krass und es berührt mich auch. Und auf der anderen Seite denke ich dann immer, okay, was ist mit dieser Person los, dass die sich in diese Situation gebracht hat? Also wie ist diese Person, was ist die Geschichte von diesem Menschen, dass sie jetzt hier endet oder dass jetzt sie jetzt gerade in dieser komischen Haltung auf den Straßen von San Francisco liegt oder sowas. Mhm. Das finde ich also, immer krass. Ja. So. Und ich habe jetzt auch ganz kurz noch eine Sache. Ich habe jetzt auch, es war auch erst vor ein paar Tagen in Stuttgart jemand gesehen, der eine Spritze im Arm hatte. Ne? Also das ist sowas, was ich hier noch nie gesehen habe irgendwie. Und es war eine Unterführung. Es war jetzt nicht irgendwie nachts. Es war, ich glaube, 16 Uhr oder sowas. Und ja, also Spritze war noch drin. Der Blutstau quasi wurde gerade gelöst am Oberarm. Und dann geht es wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Ne? Also
das ist hier auch ab und zu sehen bei uns um die Ecke. Also ich glaube, bei dem, was du sagst, muss man, glaube ich, schon auch nochmal differenzieren zwischen dem, hast du ja auch zwischen den unterschiedlichen Drogen, um die es geht. Ne?
Also auf jeden Fall.
Ich glaube, ja. So diese Flucht aus dem Alltag mit Krisen und so, das ist sicherlich so das eine. Das sind so diese Wohlstandsdrogen auch, glaube ich.
Sagen wir mal so Gras, ist es Alkohol, ist es vielleicht Koks oder irgendwas, ne?
Genau.
Sowas vielleicht. Aber jetzt, wenn wir über Fentanyl, wenn wir über, über Heroin und sowas, das ist was anderes. Also das
genau,
sind wir ganz woanders.
Genau. Ne? Und da denke ich, ist es natürlich einfach auch so, diese Dinger, die wirken auch immer krasser. Also in Amerika, diese Drogenkrise ist ja vor allen Dingen auf Schmerzmittel zurückzuführen. Ne? Das heißt irgendwie keine kontrollierte Verschreibung von Schmerzmitteln, die krass wirken, die immer heftiger und schneller und doller wirken und wahnsinnig schnell abhängig machen. Und da sozusagen der Kontrollverlust, wer sowas überhaupt bekommt und in welcher Hülle und Fülle. Und ich glaube, das ist ja sozusagen die eine Seite, also dass da ja auch einfach Leute abhängig werden, ganz normale Menschen sozusagen. Ne? Also jetzt nicht, die irgendwie ein spezielles Schicksal haben, sondern die vielleicht auch einfach mal über eine Zeit lang aufgrund irgendwelcher Krankheiten oder was Schmerzmittel nehmen mussten und dann auf einmal feststellen, dass sie davon nicht mehr loskommen. Ne? Also das ist ja pervers so. Und das andere ist natürlich einfach auch, wenn man jetzt irgendwie Amerika da vielleicht als schlechtes Beispiel auch nimmt, ist natürlich auch einfach diese soziale Schere. Ne? Also ich meine, das hat ja auch eine soziale Komponente, dieses Ganze. Ne? Also dass einfach auch Leute auf der Straße leben, die arbeiten zum Beispiel und dann auch mit Drogen irgendwann vielleicht mal in Kontakt kommen. Ne? Also das hat ja wahnsinnig viele Aspekte und das finde ich einfach so pervers, dass es auch wieder da eine ganze Industrie gibt, dass die das eigentlich in Kauf nimmt, dass diese Dinge auch passieren, ne? Also diese schnelle Abhängigkeit, diese enorme Wirkung, die diese Substanzen erzielen, ne? Und das hat ja in Amerika inzwischen wirtschaftliche Folgen, ne? Das hat ja Folgen für die Wirtschaft, ne? Also und das negative Folgen. Also für die Pharmakonzerne sicherlich nicht, aber das finde ich schon wirklich erschreckend und es wird viel zu wenig eigentlich noch drüber gesprochen, obwohl inzwischen ja mehr.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir über Schmerzmittel und USA reden, dann muss man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, warum stopfen die Leute Schmerzmittel in sich rein? Weil das Gesundheitssystem einfach, ich sage jetzt mal, eine Katastrophe ist. Die Leute müssen dass man sich versichern kann, Kranken versichern kann, es kostet einfach unglaublich viel Geld und es ist nicht verpflichtend, sowas. Mhm. Das heißt, die Leute gehen nicht, wenn sie Schmerzen haben, zum Arzt oder irgendwas, sondern die gucken erstmal, ja, Selbstheilung des Körpers, Schmerzmittel essen, so, ne, Schmerzmittel rein, dann geht's schon irgendwie. Dadurch werden unglaublich viele Sachen verschleppt und es kommt halt auch zu dieser Abhängigkeit. Mhm. Das ist natürlich nur die eine Seite. Es gibt halt auch viele, die das auch nehmen, wenn sie nichts haben. Ne? Also deswegen, aber Gesundheitssystem ist da eine Riesensache. Und auch noch spannend vielleicht, da müssen wir gar nicht so weit weggehen. Da können wir auch mal schön den Blick auf Deutschland richten. Ne? Also weil gerade Schmerzmittel oder der Missbrauch von Schmerzmitteln ist ein Riesenthema. Ich habe mir zum Thema Doping im Amateursport recherchiert. Auch für eine Reportage. Hier, die dann am Schluss nicht gedreht wurde, aber lange dafür recherchiert. Und da kam halt auch raus, dass Schmerzmittel, und wir reden jetzt nicht nur über Ibuprofen und solche Geschichten, sondern auch über Opiate und solche Sachen. Also richtig harte Schmerzmittel im Profisport, nicht nur im Profisport, da sowieso, ne? Also da, das ist, wenn man dann so mal irgendwie, ich glaube, das war, Ich glaube, war das Roger Federer oder also einer von den Top-Tennisspielern überhaupt. Da gibt es immer so dieses von GQ, so 10 Fragen, also Fragen, so deine 10 Essentials irgendwie, ohne die du nicht leben kannst. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, mein Laptop, mein Handy, mein Schläger und hier mein Ibuprofen und das und das und das und das. Er sagt, er braucht
Okay.
einfach, er ist so lange im Profisport, er braucht einfach Schmerzmittel, das geht halt einfach nicht mehr, weil der Körper verschleißt. Das ist im Profisport vielleicht noch, sage ich jetzt mal, akzeptabel, klar. Aber dass es im Amateursport so krass vertreten ist, hätte ich nicht gedacht. Und Leute, die Marathon rennen, hauen sich
Ja.
über ein Fußballer, Fußballerin. Klar, krass, der Körper kann nicht so schnell regenerieren. Du wirst immer wieder Leistung haben. Es geht um Selbstoptimierung. Es geht um dieses irgendwie immer voran, immer sei die beste Version von dir selbst und dieser ganze Mist. Ne? Natürlich kommen dann Schmerzmittel rein, damit ich wieder performen kann, damit ich wieder da bin, damit ich fach, damit ich fit bin und alle möglichen. Deswegen, das ist in Deutschland richtig, richtig krass. Auch mit, also gerade mit Schmerzmitteln.
Ja. Thema Selbstoptimierung, das ergibt sich heute eins so schön nach dem anderen. Ist ja auch ein Thema, das mir heute gerade auch wieder, ich habe es, glaube ich, auch heute in meiner Instagram-Story auch drin gehabt, weil ich mich total gefreut habe, dass eine meiner Lieblingsautorinnen und Kolumnistin, Marlene Sörensen, da leider hinter der Paywall, aber eine Kolumne beim Spiegel hatte über eben, also Ausgangspunkt war so ein bisschen dieser Selbstoptimierung, Self-Care, Well-Being, also was einem alles suggeriert wird, was man braucht, um sich immer besser zu fühlen und das ja quasi auch ein Kreislauf ist, weil du bist ja eigentlich nie fertig. Ich muss zugeben, dass ich da auch selber für ganz, ganz vieles anfällig bin. Weil alles ja auch, alle Produkte, alle Dinge, die du dafür brauchst und kaufen sollst, ja auch irgendwie eine Ästhetik haben, dir eben suggerieren, es geht dir besser damit oder davon. Und das ist schon einfach auch ganz, ganz spannend. Spannendes Thema, finde ich, das mich auch natürlich jetzt mit zunehmendem Alter als Frau auch besonders beschäftigt. Da will ich vielleicht ganz kurz persönlich einfließen lassen. Also ich gehe wahnsinnig selten in so einen Kosmetiksalon, wie man so schön sagt. Vor einiger Zeit war ich mal da und mir wurde empfohlen, also wirklich, wirklich empfohlen, ernsthaft, dass, also meine Zornesfalte sei ja schon ganz schön tief und eigentlich würde da nur noch bringen, das irgendwie regelmäßig mit Botox spritzen zu lassen. Nun will ich überhaupt niemanden dafür verurteilen, Botox zu nehmen, darum geht es mir überhaupt gar nicht. Aber so dieses, dass das Erste ist, weißt du, so eine Zornesfalte und dann das Einzige, was hilft, ist eigentlich noch Botox. Es gab neulich so ein tolles Zitat von Meryl Streep. Ich habe es natürlich jetzt gerade nicht parat, weil ich jetzt wieder irgendwie nicht optimalst vorbereitet bin. Aber so dieses, was ein Gesicht auch für ja Geschichten erzählt. Also das steht ja auch alles für was. Lachfältchen stehen für Lachen, Tränensäcke stehen für, dass man auch Kummer im Leben hatte. Falten stehen dafür, dass du einfach auch ein Leben lebst. Und natürlich, ich versuche auch vieles, damit man es nicht zu doll sieht. Aber es diese Industrie oder dieses was nehmen wir eigentlich noch als gelebt, also als auch als Zeichen von gelebtem Leben? Das ist, glaube ich, eine Frage, die wird mich wahrscheinlich nicht aufhören zu beschäftigen und auf die werde ich immer wieder vielleicht auch neue Antworten oder auch keine finden, ne?
Ja, auch krass. Also ich finde es erstmal total krass, dass man sagt, okay, hier Botox ist das Einzige, was noch hilft. Ne? Also Zornesfalte, ganz kurz, ist das zwischen den Augen,
genau,
oder? So über der
genau,
Nase
genau.
Das,
Das
ne?
Sind diese Zornesfalten.
Okay.
Genau. Also du
ja.
hast auch eine kleine, würde ich jetzt sagen.
Du, auf jeden Fall. So viel Zorn, wie in meinem Leben unterwegs ist. Aber was du sagst, ich finde es eigentlich einen total schönen Gedanken. Ne? Also das ist eigentlich... dass jede Falte, dass jede Narbe irgendwie erzählt eine Geschichte. Und das ist ja das, was uns am Ende ausmacht. Und am Schluss sind wir Geschichtenerzähler, die wir, also das ist eigentlich, zeigt einfach nur, dass wir gelebt haben, zeigt, dass wir was erlebt haben, dass wir auch über was berichten können, was erzählen können, ne? Dass es kein nackter Babypopo im Gesicht ist, sondern dass es wirklich, ja, das ist so eine Art, ich glaube, bei so, man würde jetzt sagen, bei so einer schönen Ledertasche würde man sagen, Patina oder sowas, ne? Irgendwie, die es da so hat, ne?
Ja, das ist
Und
auch schön.
Ich finde es, was ich krass finde, ist wirklich, dass da nochmal dieser Unterschied gemacht wird und der so heftig ist zwischen Männern und Frauen. Ne? Ja. Also bei Männern sind, Namen ist irgendwie cool, ist irgendwie so ein harter Typ, ne, hat was erlebt und überhaupt, ne, ist überhaupt nicht schlimm, wenn der eine Narbe hat. Ich habe diverse Narben im Gesicht und wurde noch nie darauf angesprochen, dass man gesagt hätte, hey, irgendwie mach mal das oder mach mal das. Da ist dann eher so, wo hast du die Narbe her oder wo hast du die Narbe her oder so, ne? Und da kommt man eher in dieses Erzählen rein und das ist, ich finde es total krass, dass das irgendwie bei Frauen nicht so ist, weil ich finde es ja eigentlich total spannend, ne? Ich finde es spannend, wenn man dann hört so, ja, guck mal hier, das da habe ich davon oder sowas oder ich habe hier im Auge so ein Cut, der dann irgendwie sehr schlecht zugewachsen ist, weil
das
ich
das ist
halt,
mein Schmiss vom Fechten in der
so in der Art, sagen wir es mal so, es war ein Ellbogen beim Basketball, aber man könnte auch sagen, es ist der Schmiss vom Fechten gewesen oder hier in der Backe hat mich ein Dackel mal gebissen, ja,
oh
auch
Gott.
Eine lustige Geschichte.
Das, ja, lustig finde ich das eher nicht
ich
so.
War, aber ich war ein kleines Kind und dann wollte dem Dackel gut Nacht sagen.
Auch nicht lustig.
Auch nicht lustig, aber egal, ne, das ist, ich finde es krass, dass das Frauen nicht zugestanden wird und was da auch für ein Druck auf Frauen nochmal lastet.
Mhm. Darf ich das Zitat mal vorlesen von Meryl Streep? Das ist nämlich wirklich wunderschön. Niemand soll die Falten auf meiner Stirn wegzaubern, die ich durch die Verwunderung angesichts der Schönheit des Lebens bekommen habe. Oder die Falten um meinen Mund herum, die zeigen, wie viel ich gelacht und geküsst habe. Und auch nicht die Tränensäcke, denn sie erinnern daran, wie viel ich geweint habe. Das sind meine Falten und sie sind schön.
Es kann man eigentlich nichts irgendwie zufügen. Nee. Ist ein sehr, sehr schönes Zitat und sollten sich sehr viele zu Herzen nehmen.
Aber was du gerade sagst, also so dieses, was, dass Frauen das nicht zugestanden wird, ich glaube ja, dass es inzwischen auch eine große Industrie gibt, die sich an Männer richtet, die natürlich auch unter einem großen Selbstoptimierungsdruck stehen. Also das will ich jetzt überhaupt gar nicht sagen, aber bei Frauen ist es schon nochmal anders. Und ich würde dich gerne mal was fragen, was mich auch nämlich echt krass erschüttert hat, weil ich irgendwie noch, ehrlich gesagt, vielleicht, ich weiß nicht warum, weil ich zu uninformiert bin, wovon ich noch nie vorher was gehört habe, wo ich jetzt über Instagram drauf gestoßen bin. Sag dir, oder was, entweder du kennst es oder du kennst es nicht, aber wenn du das Wort Pick-up-Artist hörst, was würdest du denn denken, du kennst es, an deine Reaktion?
Ich kenn's, ja. Also Pick-up-Artist quasi solche Aufreißer, ne? Also die Frauen aufreißen, einfach nur des Aufreißens wegen, ne? Dass sie sagen, hey, okay, ich habe die und die Frau abgeschleppt, mal in deren Jargon zu bleiben.
Genau, und das, was krass ist, also eine junge Frau hatte auf Instagram so ein paar Videos veröffentlicht, wo sie mitgefilmt hat, wie so ein Typ sie irgendwie angesprochen hat. Also, hey Mann, du hast ein total schönes Gesicht, ich bin der und so. Und das, was ich aber krass finde daran, ist, dass das organisiert ist. Also, dass die sozusagen sich auf bestimmte Autoren berufen, die wirklich frauenverachtende Literatur geschrieben haben. Also Bücher mit dem Titel How to Get the Women You Desire into Bed ist sozusagen dann der Titel des Buches. Und da wird mit NLP-Technik, also neurolinguistisches Programmieren, was auch im Coaching und was weiß ich was alles genannt wird, damit gearbeitet. Diese Männer sind in Netzwerken organisiert, die zum Teil einen sehr rechten Hintergrund haben, die mit einem total frauenverachtenden Bild irgendwie durch die Welt laufen und es wirklich nur darum geht, sozusagen die Überlegenheit der Männer zu demonstrieren, aufgrund der Tatsache, wie viele Frauen angesprochen werden, dann gibt es wohl Scores irgendwie, was du schaffst, also sie einfach nur anzusprechen, mit der was irgendwie sich zu verabreden, dann natürlich mit ihr ins Bett zu gehen, was weiß ich was, also so und das, der, ehrlich gesagt, call me naiv, aber ich hatte davon vorher noch nichts gehört und ich bin erschüttert, echt erschüttert, was für eine Organisation und sektenähnliche Community dahinter steckt.
Ja, total. Also da gibt es bei, ich glaube, Follow Me Reports oder sowas, das ist ein Funkformat. Da gibt es auch, also okay. So ein Reporterinnenformat, die auch Leute treffen und dann auch begleiten, sehr, sehr subjektiv.
Ja.
Da habe ich was gesehen dazu. Okay. Fand ich auch total spannend. Die Leute, die dann da tatsächlich mitmachen, also es gibt ja Männer, die sich dann coachen lassen von solchen Pickup-Artists, irgendwie sowas. Also die Beispiele, die ich da gesehen habe, da muss man sagen, das sind halt auch einfach sehr, sehr erbärmliche Würstchen, ne? Also so wirklich so richtig traurige, wo man einfach denkt, okay, die also wollen wir jetzt sagen, irgendwie verklemmt oder sowas, keine Ahnung, aber die sind halt eigentlich, also wie soll man das am besten sagen? Also irgendwie bemitleidenswerte Personen, kann man schon fast irgendwie so sagen. Die lassen sich dann so coachen, weil sie denken, das wäre ihre einzige Möglichkeit, irgendwie Frauen anzusprechen. Ja, und haben auch ein komplett verquertes Frauenbild und alle möglichen. Es ist sehr, sehr schwierig, wie du auch sagst. Ne? Also und also dass die mit solchen, ich sage jetzt mal, psychologischen Tricks und sowas arbeiten, ja, es wird überall eingesetzt und
also ich glaube, das hat mich daran tatsächlich, dieser Organisationsgrad, dann sozusagen der psychologische und auch der im Prinzip politische Hintergrund hinter diesen Netzwerken, die sozusagen auch global organisiert sind und sektenartig organisiert sind. Also ich glaube, das ist das, was mich daran erschüttert hat, weil man hier mal wieder auch wirklich sieht, wie Frauenverachtung zum Teil in unserem System einfach drin ist. Das sind strukturelle, das sind systemische Strukturen, wo Frauenverachtung einfach zur Normalität gehört. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was mich daran erschüttert. Und da bin ich dann so ein bisschen, wobei das und sozusagen dann Gewaltanwendung gegen Frauen will ich jetzt nicht gleichsetzen, aber der Übergang ist sicherlich auch fließend
und so kann ein fließend sein. So leichte Drogen, harte Drogen mäßig, ne? Das könnte so ein Übergang mäßig sein. Und wie du sagst, ne, also das hat dann auch, ich glaube, man kann da sehr gut so mit so Schnittmengen arbeiten. Ne? Also in welchen Gruppen sind irgendwie, also welche Gruppen sind frauenverachtend, welche Gruppe stehen total auf diese patriarchalen Strukturen irgendwie. Und da gibt es einfach viele Überschneidungen mit Menschen mit rechten Gesinnungen. Mhm. Ne? Sowas. Und das gucken die sich an und denken sich, ja klar, okay, da ist meine Zielgruppe zu Hause. Ne? Und so werden die Leute dann teilweise auch angesprochen. Na klar. Ne? Also das funktioniert in der Werbung ganz genauso. Plus machen die es halt mit anderen Zielgruppen und andere Studien dazu. Mm. Aber ja.
Ich will da nur noch ein ganz kurzes, dann können wir auch, ich glaube, wir haben auch noch ein, zwei andere Themen, nochmal dann sozusagen einen Rückblick zur letzten Folge. Da haben wir ja auch über diese viel diskutierte Studie gesprochen zur Umfrage zu Gewalt gegen Frauen. Die wurde ja, nachdem wir die Folge aufgezeichnet haben, sehr, sehr intensiv diskutiert, auch hinsichtlich ihrer mangelnden Empirie. Wir hatten ja auch schon sehr deutlich gesagt, dass das eine nicht repräsentative Studie ist. Was mir aber jetzt sozusagen im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt gerade auch so diskutiert haben, nochmal wichtig ist oder ja, das hat eine Freundin von mir, die auch diesen feministischen Podcast, die Podcastin macht, hat auch gesagt, also wenn wir wissen, und das wissen wir ja, dass in Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt geworden ist, das sagen wir immer, aber wir sagen dann nicht, dass sozusagen es ja Männer sind, die ausüben. Also das heißt, jeder dritte Mann, ist es, wenn wir jetzt mal von der Hälfte, also jeder dritte Mann vielleicht, also eine erkleckliche Zahl von Männern übt diese Gewalt aus. Also wir sprechen immer darüber, dass Frauen dieser Gewalt ausgesetzt sind, das ist natürlich auch richtig, aber der Ansatzpunkt ist doch, es sind die Männer, die diese Gewalt ausüben.
Und also wir sprechen über die Opfer und nicht über die Täter.
Ja.
In dem Fall meinst du.
Genau. Und die Frage, wie verhindert man sozusagen, dass das passiert? Also da gibt es viele spannende Diskussionen dazu, aber das war mir jetzt auch nochmal wichtig, das einfach auch nochmal rückzubeziehen auf das, was wir letzte Woche auch hatten, dass das natürlich alles auch wieder eine strukturelle Frage ist, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, ne?
Ja, also jetzt hatten wir ganz kurz Internetprobleme. Ich habe nicht alles ganz genau verstanden. Aber also ich glaube, ich hab's also so mitgekriegt, was du gemeint hast. Noch ganz kurz nochmal zu dem, wo du sagst, also wenn ein Drittel aller Frauen die sexualisierte Gewalt erfahren haben, ob es jetzt physisch oder psychisch ist, dann finde ich, bedeutet es nicht, dass es ein Drittel aller Männer gemacht hat. Mhm. Das kann Nein. auch gut sein, dass das jetzt irgendwie ein Mann irgendwie 50 Frauen irgendwie, ich sage es mal so, bedroht auf der Ebene.
Du hast mich jetzt gerade hinsichtlich meiner mathematischen Kenntnisse, obwohl ich eigentlich ganz gut in Mathe war, ertappt. Das stimmt natürlich.
Genau, deswegen wollte ich das nur noch mal ein bisschen relativieren. Also es kann natürlich so sein, muss aber nicht.
Ja.
So. Das ist.
Das stimmt. Nein, das ist völlig richtig. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bleibt dieses, es gibt eine erkleckliche Anzahl an Männern, die diese Gewalt ausüben.
Definitiv.
So, ne? Und die Frage ist ja, wo setzt man frühzeitig an, damit eben das nicht passiert? Aber das ist sicherlich dann nochmal eine ausführlichere Diskussion wert.
Genau, ich wollte nochmal ganz kurz zurück zu diesem Selbstoptimierungswahn.
Ja, so gerne. Ein bisschen.
Da, einmal habe ich da einen Mediathek-Tipp mitgebracht.
Ah, cool.
Das ist, ich bin großer Fan von 37 Grad auf ZDF.
Ja,
ich mag diese
gut.
Reportagen sehr gerne. Da gibt es die Ich-Vermesser. Also Selbstoptimierung würde ich einfach stellen, wenn die Shownotes rein, kann man sich definitiv anschauen. Eine halbe Stunde, die sehr, sehr spannend ist, wo es wirklich darum geht, also den eigenen Körper so zu optimieren und die Psyche so zu optimieren, dass man wirklich besser lernen kann, schneller denken kann. Natürlich körperlich total leistungsfähig, fit ist, gut aussieht, was man mit Nahrungsergänzungen machen kann oder teilweise, ich würde es gar nicht mehr Nahrung nennen, also ich würde es nur noch Ergänzung nennen teilweise. Was da aufgenommen wird. Also unglaublich, unglaublich spannend. Mhm. Kann man sich gut mal anschauen. Und auch
Biohack, ne?
Genau,
also
Biohacker.
Das ist ja der neue Begriff dafür, ne?
Genau, und also da ist auch eine Influencerin dabei, die auch erzählt, was für einen Druck sie ausgesetzt ist, immer der Öffentlichkeit. Das ist eine Fitness-Influencerin, die als fett bezeichnet wird, weil sie jetzt nicht mehr so total abgemagert und ultramuskulös ist. Und wie sie sich dann optimiert und versucht jetzt auch von diesem Optimierungswahn so ein bisschen runterzukommen. Sehr, 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 sehr spannend gemacht. In dem Zuge muss ich aber auch sagen, also ich finde es auch krass, natürlich ist es, ich glaube, was Frauen da mitmachen müssen und auch dieses Bild, das von ihnen erwartet wird, wie du es vorhin auch gesagt hast, mit zum Beispiel mit der Zornesfalte, das ist glaube ich, schon ziemlich heftig. Ich möchte das jetzt überhaupt nicht relativieren. Ich will bloß noch sagen, das ist bei Männern, glaube ich, vielleicht noch nicht ganz auf dem Level wie bei Frauen, aber es ist immer mehr im Kommen auch.
Das meinte also, ich vorhin ja auch, ne?
Genau, also gerade so, was körperliche Fitness angeht und sowas und dieses, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, sei die beste Version von dir selbst, wie Fitnessstudios immer werben und sowas und du musst unglaublich durchtrainiert sein, du musst irgendwie, du musst Muskulatur haben, du musst volle Haare haben und sowas, darfst keine Falten haben, du musst immer perfekt irgendwie rasiert und keine Haare und alles, also Haare am Kopf, aber sonst keine Haare und alles Mögliche und diesen absoluten Optimierungswahn, das gibt es auch bei Männern. Und dieser Druck, der da auf Männer ausgeübt wird, ist extrem krass. Und ich finde, man kann das sehr, sehr gut auch in der Mode absehen. Also wenn man sich zum Beispiel als normal gebauter Mann, wie ich mich jetzt einfach mal bezeichnen würde.
Na, du bist schon sehr groß.
Ich bin vielleicht irgendwie groß, ich bin knapp über 1,90, also ist jetzt nicht die Normalgröße, aber ich finde, wenn man so durch die Fußgängerzone läuft, dann merke ich jetzt nicht, dass ich da irgendwie großartig auffalle von der Größe. Das war vielleicht vor 10 Jahren nochmal anders, aber mittlerweile nicht. Wenn ich mir zum Beispiel einen Anzug kaufen möchte, dann kann ich das gar nicht. Ich kann mir keinen normalen Anzug kaufen, weil ich nicht da reinpasse. Es gibt solche Anzüge in meiner Größe nicht, sondern die sind ganz anders geschnitten. Und ich finde, es zeigt immer sehr, wie so ein Schönheitsideal auch momentan aussieht. Und das geht halt total vorbei an alltäglichen Körpern, so ein bisschen. Und gerade sowas wie, ich meine, da muss man auch nicht lang drüber reden, das ist halt irgendwie, Instagram ist da jetzt nicht irgendwie die optimalste Plattform dafür, um da entgegenzusteuern. Aber ich finde, wenn man sich da diese Bilder anschaut und es gibt, wie gesagt, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, nochmal, gerade auch für Männer ist es extrem schwierig und die haben auch überhaupt kein, also viele haben kein Gefühl mehr dafür, ey, ich könnte eigentlich ganz zufrieden sein, sondern streben nach so etwas total unrealistischem und verstehen gar nicht eigentlich, hey, ich mache so ein bisschen so meinen Körper kaputt und ich begreifen gar nicht, dass eigentlich ist alles gut, so, ne? Irgendwie sind fit, sind durchtrainiert und sowas, aber streben immer mehr nach mehr, nach mehr, nach mehr. Und da sind wir ja ganz schnell wieder beim Thema Drogen, da sind wir schnell bei Anabolika, da sind wir schnell bei Testosteron.
So, jetzt hauen wir alles in einen Topf, aber du hast
jetzt
natürlich recht.
Ja, klar. Wirklich jetzt. Da sind wir ganz, ganz schon, viel bei solchen Sachen, Nahrungsergänzungsmitteln und sowas, um eben diesen Idolen nachstreben zu können, um so einen V-Oberkörper zu haben, dicke Oberarme zu haben, ganz geringen Körperfettanteil zu haben, schon jenseits dem, was wirklich auch gesund ist. Ja.
Ja, wobei ich jetzt auch bei Nahrungsergänzungsmitteln auch sagen will, natürlich gibt es da auch Sachen, die wichtig sind, ne?
Also ganz viele jetzt Unterschiede
mal,
und sowas.
Als Frau, die jetzt nicht mehr 35 ist, also da sind schon auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel sind da schon auch irgendwie nicht ganz unwichtig, aber es ist immer die Frage, ne? Was braucht man, um sozusagen sich gesund zu halten und zu fühlen und in die Zukunft sozusagen auch zu denken, was Gesundheit ist, oder wo geht es immer um diese Selbstoptimierung? Das Schlimme ist ja auch, dass es auch, und das ist ja auch auf zum Beispiel auf Instagram unter anderem sehr präsent, diese spirituelle Szene ja auch auf sozusagen geistige Selbstoptimierung setzt. Ne? Also ja. Weil du gerade so diesen schönen Spruch, den man ja wirklich in 97 unterschiedlichen Varianten sei die beste Version deiner selbst. Also das ist immer so, das bezieht sich ja sozusagen auch auf deine mentale, auf das Mentale. Und damit meine ich nicht, dass ich nicht einige Sachen davon für sinnvoll halte, ne? Also dass ich schon auch durchaus bestimmten Formen der persönlichen Entwicklung, persönlichen Selbstentwicklung zugeneigt bin. Aber ich glaube, es ist immer die Frage, wo es dann zur Gefahr wird, dass man sich eigentlich immer nur schlecht fühlt. Weil das soll natürlich nicht das Ziel sein, ne? Und das ist ja das, was oft erzeugt wird, dass ich immer noch nicht so weit bin, die Beste meiner selbst zu sein. Immer noch nicht und immer noch nicht und immer noch nicht. So, und dass das ja auch einen wahnsinnigen Druck erzeugen kann. Und um jetzt nochmal so zu vielleicht das an unseren auch Alltag zurückzubinden, also jetzt bei mir zum Beispiel ist jetzt im Moment gerade so eine Phase, kurz vor der Sommerpause, dass einfach wahnsinnig viel los ist, sind wahnsinnig viel Veranstaltungen. Über unsere Themen haben wir jetzt gar nicht so gesprochen, aber bei Instagram kann man ja auch oft sehen, irgendwie was bei uns so los ist. Ist im Moment einfach gerade total viel. Und natürlich gibt es die Momente, wo du denkst so, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das und hoffentlich hat das nicht irgendwie so seinen Preis. Und zum Beispiel heute war wieder so einer der Tage, wo ich dann denke so, oh Gott, morgens schon beim Aufstehen, wie willst du das eigentlich alles schaffen? Und manchmal sind es ja so die ganz kleinen Gedanken. Ich weiß nicht, hast du Momo gelesen? Ich weiß nicht, ob wir uns auch schon mal darüber unterhalten haben, aber Beppo der Straßenkehrer, ne, ist ja meine Lieblingsfigur bei Momo, der ja sagt so, guck dir nicht immer die ganze Straße an, sondern mach einen Atemzug, einen Besenstrich, atme aus, mach einen Atemzug, Besenstrich und aus. Und guck dir nicht an, wie die ganze Straße aussieht, sondern immer nur den nächsten Besenstrich. Das klingt jetzt wild romantisch, ich weiß, aber das sind so auch so ganz simple Dinge, weil manchmal ist es einfach wild, ne? Hm. Und da bin ich nicht irgendwie in meiner Mitte oder selbst optimiert oder wie auch immer. Also das ist, und das ist auch irgendwie okay, so.
Das ist immer
die Frage, ob es auch die andere Seite noch gibt. Ne?
Und vor allem, wenn man immer nur der besten Version von sich hinterher rennt, dann kann man nie zufrieden sein und kann nie ankommen und kann auch nie den Moment genießen und in der Gegenwart sein, im Jetzt sein. Das ist einfach schwer. Ich glaube, das ist ein Prozess, irgendwie dahin zu kommen, so eine Zufriedenheit irgendwie mit sich selbst zu erlangen und trotzdem auch noch zu sagen, hey, ich versuche an gewissen Punkten zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist einfach ein Spannungsfeld, in dem man sich gerade wir uns auch bewegen. Ich meine, wir stehen beide auf Bühnen. Das hat auch am Ende auch was mit Eitelkeiten zu tun, muss man einfach auch sagen. Ne? Also ich will jetzt da auch nicht wie so irgendwie, ich will da schon auch wirken und sowas und ich will da auch irgendwie versuchen, wie gut zu wirken und gut rüberzukommen natürlich. Ne? Das ist mir dann schon auch wichtig. Deswegen, aber trotzdem das alles in so einem gewissen Maß zu halten, am Schluss ist es, finde ich, geht immer um dieses Maß halten, um die Menge irgendwie, was man dann macht und auch dieses mal zufrieden sein damit, mal sagen, hey, okay, das war jetzt nicht vielleicht super, ist trotzdem okay und das kann ich beim nächsten Mal verbessern und ich muss mich deswegen jetzt nicht selbst geißeln oder sowas. Mhm. Ich glaube, so eine gewisse Gelassenheit damit tut uns, glaube ich, sehr, sehr gut. Und durch diese Gelassenheit wird man auch wieder besser, ne? Also das ist, naja, schwierig. Ich glaube, da muss jeder für sich so einen Weg finden. Aber ich glaube, jeder hat damit zu tun. Und,
das glaube ich auch. Und jede.
Ja. Und jede, genau. Mhm. Ja.
Aber das wäre sicherlich nochmal so ein eigenes Thema wert. Wir biegen mal so ein kleines bisschen U-Turn-mäßig irgendwie auf die Zielgerade ein. Ich habe jetzt keine so großen Tipps, Mediathek oder sonstige Sachen mitgebracht. Ich weiß, was ich als nächstes für eine Podcast-Folge hören werde und werde dann davon erzählen, ob sie mir wirklich so gut gefallen hat, wie die Ankündigungen, die ich bisher dazu gesehen habe, versprechen. Das werde ich dann beim nächsten Mal sagen. Da bin ich sehr neugierig drauf. Ich verrate das noch nicht.
Ich habe eigentlich auch nur noch zwei kleine Sachen. Ich hätte noch mal ein Riesenthema mitgebracht, das können wir gerne aufs nächste Mal schieben. Da geht es um Lebensmittel und weggeworfene Lebensmittel vor allem. Riesenthema, würde ich sagen, machen wir einfach beim nächsten Mal, jetzt das in 5 Minuten abzuhandeln.
Ja.
Dafür ist es zu groß und auch zu wichtig. Deswegen, aber das ist gar kein Problem. Auch,
das bleibt aktuell.
Ich würde mal sagen, auch in 2 Wochen werden immer noch 30% aller Lebensmittel weggeschmissen, leider.
Ja.
Das heißt, da kann man immer noch drüber reden. Nur guckt einfach mal in euren Kühlschrank rein und versucht vielleicht in den nächsten 2 Wochen einfach mal alles zu verbrauchen und nicht wegzuwerfen. Und dann macht es noch mal mehr Spaß, wenn wir über das Thema sprechen. Ich habe noch einen kurzen Tipp oder 2 kurze Tipps. Nochmal Thema 37 Grad. Ich muss gestehen, ich habe da gestern einfach ein paar Folgen angeguckt. Und,
ich wollte gerade sagen, du hast gebinged.
Nicht wirklich. Irgendwann war ich dann zu müde. Eine Folge Kinder des Internets heißt es. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Da geht es um eine Influencerin, die begleitet wird, die jetzt die hat irgendwie 50.000 Follower, was natürlich schon viel ist, aber jetzt auch nicht unglaublich krass ist.
Allerdings.
Deren Leben, also die lebt da komplett davon und es ging um einen Gamer, der nach der Schule ein professioneller Computerspieler geworden ist und irgendwie so ein Spiel spielt und der jetzt da irgendwie in die Weltelite aufsteigen möchte. Spannend, also was so durch das Internet möglich geworden ist, auch vielleicht auch so ein bisschen eine Perspektive von ich habe mich da auch wiedergefunden, so alte Menschen, die auf junge Menschen gucken und denken, was ist da im Internet alles los? Das ist noch so ein kleiner Mediathek-Tipp und nochmal ein Stuttgart-Tipp, den ich eigentlich beim nächsten Mal loswerden wollte. Dann habe ich aber gesehen, oh, das könnte zu spät sein. In Stuttgart finden die Jazz Open statt und zwar vom 13. bis zum 23. Juli. Also das ist ein Musikfestival in Stuttgart, verschiedene Spots und ich glaube, der größte und bekannteste Spot ist mitten auf dem Schlossplatz im Ehrenhof vom Schloss. Wunderschöne Location, ganz tolle Bühne und da gibt es noch Tickets und ich glaube, wenn ich das beim nächsten Mal gesagt hätte, wird es keine Tickets mehr geben.
Okay.
Jazz Open, natürlich viel Jazz, aber nicht nur Jazz und ich selbst bin überhaupt kein Jazz-Kenner und deswegen freue ich mich sehr, dass zum Beispiel auch Fanta 4 da ist, aber auch Grace Jones irgendwie, dann James Morrison, Simply Red und sowas, also da sind auch wirklich große Nummern da, eins der erfolgreichsten Musikfestivals in Europa, 13. bis 23. Juli. Es gibt noch Tickets. Geile Stimmung. Wer da Bock drauf hat, mal vorbeigucken.
Sehr gut. Ich glaube, das Internet wollte uns gerade auch sagen, dass wir aufhören sollen, weil ich hatte zumindest Bildprobleme bei dir, aber ich habe dich optimal die ganze Zeit gehört. Also insofern, das ist ja das Wichtigste für uns, dass wir uns hören. Wir sehen uns zwar auch immer, aber wenn du dann mal einfrierst, ist es nur für mich schlimm.
Genau.
Martin, wir machen noch eine Folge vor so einer kleinen Sommerpause. Da versuchen wir dann all das unterzubringen, was wir heute nicht geschafft haben und sicherlich noch einiges mehr. Ich habe jetzt noch 2 Wochen Endspurt oder 1,5 Wochen Endspurt und dann startet sie, die kleine Sommerpause. Das ist ja so fast bei allen mehr oder weniger so. Genau.
Ja, bei mir geht es noch ein bisschen länger, also bei mir geht es so bis einen Monat eigentlich noch, 4 Wochen ungefähr, also Ende Juli, liegt auch ein bisschen so an den Sommerferien in Baden-Württemberg, die sind ja immer noch einen Ticken später.
Das stimmt, ja.
Und deswegen, bei mir geht es noch einen Ticken länger. Dafür ist die Sommerpause auch etwas länger. Also,
ja, das stimmt. Ja, wir haben jetzt gar nicht so sehr über unsere Arbeit gesprochen, ist ja vielleicht auch manchmal ganz interessant, ne, und so, was das Fragen und Zuhören so bei unserer Arbeit mit uns macht. Wir zelebrieren das ja hier immer. Es war mir auf jeden Fall wieder ein Fest, mit dir zu sprechen. Nach mehrmaligen Anläufen, die wir heute schon hinter uns haben, haben wir es geschafft. Ich bin ein bisschen erleichtert, Martin, und sende ganz liebe Grüße nach Stuttgart.
Ich bin auch sehr erleichtert. Schön, dass das Ding im Kasten ist, ne?
Na, noch nicht. Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber ich bin sehr guter Hoffnung. Ich bin zuversichtlich, dass das jetzt gleich klappt.
Ich bin auch optimistisch. Julia, okay. Es war mir ein Fest. Es war sehr schön. Liebe Grüße nach Berlin.
Mach's gut, ciao.